Und wer hätte es gedacht, ich habe euch eine Predigt mitgebracht, die heißt We Are Church. Passt jetzt irgendwie unglaublich gut, gell? Also nicht, er ist die Kirche und wir schauen zu oder wie auch immer, sondern wir sind die Kirche. Wir haben eine Serie gemacht im ICF Karlsruhe, weil es bei uns ja auch nicht anders ist wie in anderen Kirchen, nur weil wir ein paar mehr sind zurzeit, ist das ja auch nicht so, dass wir nicht alle Themen und alle Probleme hätten und alle Herausforderungen, die alle Kirchen auch haben. Auch bei uns gucken schnell viele Menschen zu, wie andere Kirchen machen, und am Ende denkt man, die haben doch genug Mitarbeiter, und wenn ihr die Teamleiter fragt, ist es wie bei euch auch, dann fehlen hier welche und da welche, und es ist ein ganz schöner Stress. Also es ist schon wichtig, dass jeder lebendige Stein in diesem geistlichen Bauwerk wirklich auch seinen Platz findet und sagt, hier bin ich, setz mich ein, hier diene ich. Und ich diene euch heute mit dem Wort, wie du es schön gesagt hast, eine schöne Formulierung, habe ich schon lange nicht mehr gehört, ist aber richtig. Es ist ein Dienst am Wort. Ich versuche euch von Gottes Wort etwas zu sagen, was euch hilft als Kirche. Aber ich habe euch auch eine Serienteaser, so nennen sie das im ICF, ich habe dieses Wort auch erst vor 10 Jahren kennengelernt, mitgebracht. Das heißt, ein kurzes Video, wo einfach uns einstimmt in dieses Thema We Are Church. Und jetzt schauen wir mal, ob es bei euch auch angekommen ist. Und da ist es. We Are Church. Und wisst ihr, wenn man die Menschen noch kennt, ihr kennt jetzt manche vielleicht von denen von Weitem, aber ich kenne viele von denen von nahem. Und dann sind da verheiratete Menschen und geschiedene Menschen und wieder verheiratete Menschen. Da sind Alkoholiker dabei, die noch trinken, die da gerade auf dem Bild waren. Da sind trockene Alkoholiker dabei. Da sind Menschen, ihr könnt es euch denken. So richtig Kirche, gell? Alles haben wir im ICF, wenn wir an einem Sonntag mal sagen, wir machen so ein Video, könntet ihr einfach mal euch fotografieren lassen. Und das fasziniert mich, weil das ist auch Kirche, ihr Lieben. Ein ganz schön bunter Haufen von Menschen. Also, Kirche ist also weder ein Gebäude noch in erster Linie eine Institution, sondern Kirche besteht aus Menschen. Aus Menschen wie euch und wie uns im ICF und wie in jeder Kirche. Und ich sage manchmal gern, wenn Gott runterschaut und sich fragt, wo ist meine Kirche, dann sucht er nicht nach Gebäude, nach Kirchtürmen und auch nicht nach Event Halls, wie wir es dann sagen im ICF. Er sucht auch nicht nach dem Papst oder nach bekannten Pastoren oder Pastoralreferenten, muss ich jetzt dazu sagen. Nein, er sucht auch nicht übrigens nach Labeln und Denominationen und solchen Dingen oder großen Events und Konferenzen. Nach all dem sucht Gott nicht, wenn er runterschaut und sich fragt, wo ist denn meine Kirche? Wisst ihr, nach was er sucht? Er sucht dich und dich und dich und dich und dich und dich und mich. Das sucht Gott, wenn er runterschaut und sich fragt, wo ist deine Kirche? Weil du und du und du und du und ich, wir sind seine Kirche. So sieht die Welt aus Gottes Augen aus. Wie viele da zusammen sind, wie das Gebäude beschaffen ist, ob die im Sitzen oder im Stehen singen, das ist Gott, glaube ich, gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass du dabei bist. Und Kirche ist auch nicht nur so ein Verein. Wisst ihr, ein Verein ist ja ein Zusammenschluss von Gleichgesinnten. Also meine Frau leitet als erste Vorsitzende den Reitverein. Ich sage euch jetzt nicht, an welchem Ort ich wohne, weil ich erzähle manchmal von diesem Verein und das könnte spannend werden, wenn Kameras mitlaufen. Aber das ist schon ein echter bunter Haufe, gell, der Reitverein. Aber warum sind Menschen im Reitverein? Ja klar, weil sie reiten. Und wisst ihr, wann sie nicht mehr im Reitverein sind? Wenn sie nicht mehr reiten. Punkt. So einfach ist das mit dem Verein. Das ist eine Interessengemeinschaft. Solange ich Tennis spiele, bin ich im Verein, im Tennisverein. Solange ich reite, bin ich im Verein. Wenn ich nicht mehr reite, bin ich draußen. So ist das bei uns nicht, ihr Lieben. Wir sind als Kirche nicht Gleichgesinnte. Und deswegen sind wir hier. Ich habe ein Wortspiel mitgebracht. Ich glaube, wir sind nicht Gleichgesinnte, wir sind Gleichgesühnte. Das ist das, was uns hier verbindet. Wir sind Menschen, die durch den Glauben an Jesus Christus mit Gott versöhnt sind. Und das ist der Grund, warum wir hier sind. Nicht, weil wir alle den gleichen Gebetsstil hätten, nicht, weil wir alle ungefähr gleich viel verdienen, nicht, weil wir alle das gleiche Auto fahren oder das gleiche Hobby hätten. Das ist nicht so. Sondern weil wir alle glauben, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Und nicht nur das, das glauben übrigens, das musst du gar nicht glauben. Das weiß man. Dass Jesus am Kreuz gestorben ist, musst du nicht glauben, das weiß man. Das weiß auch die römische Geschichtsschreibung. Keiner bezweifelt das. Was wir glauben ist, dass Jesus Christus am Kreuz zur Vergebung für unsere Sünden gestorben ist. Das macht den Unterschied. Und wenn das da ist, ihr Lieben, wenn das klar ist, dann ist vieles schon mal klar. In der Bibel heißt es, Römer 5, Vers 8, aber auch an vielen anderen Stellen, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist. Nicht, dass Christus irgendwie gestorben ist. Das sind viele. Aber nur einer ist für uns gestorben. Und dieses für uns, zur Vergebung für unsere Sünden, das ist das, was dem Glauben Kraft gibt, ihr Lieben. Wenn da das Fundament nicht mehr stimmt, und das ist das Zentrum, dann fällt alles. Daher weht der Wind, daher kommt die ganze Kraft, dass wir das glauben. Und das ist auch der Grund, warum wir gläubige Christen sind. Nicht, weil wir die richtigen Lieder singen, nein. Sondern weil wir glauben, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Und als Gläubige gehören wir jetzt zur Gemeinschaft der Gläubigen, zur Kirche. We are Church. Im dritten Artikel des apostolischen Glaubensbekenntnisses, ich weiß nicht, ob ihr das auch in der freien Kirche, ist das ja unterschiedlich von der Tradition, aber dieses apostolische Glaube, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen und so weiter, ist eigentlich ein gutes Glaubensbekenntnis. Zumindest steht da nichts drin, was wir nicht alle auch unterschreiben würden und was uns nicht auch verbinden würde mit den anderen Kirchen weltweit. Und da heißt es über uns, dass wir die Gemeinschaft der Heiligen sind. Also im dritten Artikel, ich lese ihn kurz, können auch kurz an die Wand schmeißen. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Wir sind also die Gemeinschaft der Heiligen. Jetzt guck mal kurz nach links und rechts. Und dann denkst du jetzt vielleicht etwas, was du nicht sagen würdest, aber du denkst wahrscheinlich, echt, echt wir? Habe ich auch gedacht, als ich so gelesen habe. So heilig fühlen wir uns ja nicht, gell? Und wenn du denkst, der ist doch nicht so heilig, dann musst du wissen, dass der andere das auch über dich denkt jetzt. Ja? Also das ist immer so eine gegenseitige Sache. Ja, wir sind eigentlich gar nicht so heilig im Sinne von moralisch. Ich habe es euch vorhin gesagt, wer alles in dem Video war. Also von unserer eigentlichen menschlichen Substanz her müssten wir eher sagen, wir sind die Gemeinschaft derer, die an ihrer Zerbrochenheit leiden, die an ihren Sünden leiden, die nicht alles richtig machen und die viel Jesus brauchen. Aber jetzt kommt das Gute, wir haben ja auch viel Jesus. Donnerwetter, hätte ich beinahe gesagt. Wir haben ja Jesus, das macht doch den christlichen Glauben zum christlichen Glauben, nicht, dass wir besser wären, sondern dass wir sagen, wir brauchen Jesus. Wir brauchen seine Vergebung, wir brauchen seine Liebe, wir brauchen seine Heilung für unsere zerbrochenen Herzen und für unsere Wunden und für unsere Verletzungen. Und den haben wir. Und deswegen können wir schon sagen, ja, wir sind die Gemeinschaft der Heiligen. Ich sage gern dazu, die Gemeinschaft der Geheiligten. Also der durch Jesus Christus Geheiligten. Und wenn der Vater dich ansieht, dann sieht er eben nicht den Menschen, der immer noch die Probleme hat mit dem Alkohol, auch wenn du sie hast. Oder mit einem anderen Thema. Er sieht in erster Linie den, der gesühnt ist durch seinen Sohn Jesus Christus. Seinen Sohn und seine Tochter. Das ist übrigens auch schon fast das ganze Evangelium auf den Punkt gebracht. Und wenn du mal wieder gefragt wirst, warum du Teil einer Kirche bist, da kannst du viel antworten. Und manche meisten sagen, weil es hier den besten Kaffee gibt und den besten Worship gibt, dann denke ich immer, ach so ein Käse, das sind alles sekundäre Dinge. Sag doch einfach, weil ich Jesus brauche. Weil ich seine Vergebung brauche, seine Liebe brauche, um besser leben und besser lieben zu können. Das haue ich in der letzten Zeit manchmal raus. Und wenn es bei einer Party ist, wir sind jetzt zu einer Halloween-Party eingeladen, hey, das ist auch nicht leicht, oder? Also von ungläubigen Freunden aus dem Reitverein zur Halloween-Party, da habe ich zu Sibylle gesagt, ja, irgendwie müssen wir uns jetzt auch ein bisschen verkleiden, weil die machen das ja auch alle. Aber als Teufel kann ich ja nicht kommen, als Pastor. Weißt du, was wir dann beschlossen haben? Dann haben wir gesagt, wir gehen als Luther und Käthe, seine Frau, Martin Luther. Also falls noch jemand einen Talar hat oder irgendetwas, was ich anziehen kann. Aber versteht ihr, wenn, diese Menschen fragen uns natürlich, so wenn wir dann abends zusammensitzen, ja, was machst du beruflich? Ja, dann sind wir sehr schnell im Gespräch über Kirche und Glauben und so weiter. Und warum gehen wir dahin? Weil wir uns für was Besseres halten? Nein, weil ich kann euch ehrlich sagen, Jesus hilft mir besser zu leben und besser zu lieben. Und damit meine ich erst meine Frau und die Lieben, die um mich herum sind, weil ich brauche Jesus. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich könnte es so, wie es in meinem Leben ist, ich würde nicht da stehen, wo ich stehe heute, wenn ich nicht Jesus hätte. Und das ist das tiefste Bekenntnis, was wir übrigens machen können. Wenn wir so ein, ja, wir sind schon ein bisschen besser, weil ich habe Jesus, gell? Das ist nicht so dermaßen das, was so burnt bei den anderen, wenn ihr so ein Zeugnis gebt. Aber wenn ihr sagt, ich brauche Jesus und dafür noch ein paar Worte findet, dann kann das jeder verstehen. Weil die anderen haben ähnliche Probleme, nur keinen Jesus. Und dann fragen sie sich, ob dieser Jesus vielleicht, und wenn sie sich zu viel getrunken haben bei der Halloween-Party, erinnern sie sich vielleicht am nächsten Morgen noch an die Frage, das weiß ich dann nicht. Aber das ist auch dann nicht mehr meine Sache. Okay, bin ein bisschen abgedriftet. Also vier Gründe, jetzt kurz, und zwar vier Gründe, warum wir uns versammeln. Der erste Grund, wir versammeln uns als Kirche, um Gott anzubeten. Und wir sagen damit, wir gehören zu denen, die glauben, dass es Gott gibt, die glauben, dass es sich lohnt, öffentlich am Sonntagmorgen sich aufzumachen, das Bett und die Familie und das Frühstück zu verlassen und hier in eine Kirche zu gehen und zu sagen, wir sind die, die Gott noch anbeten. Hey Leute, das ist mir wichtig geworden in dieser Corona-Zeit und auch noch immer wichtig. Wenn wir alle nur noch zu Hause sitzen und vor dem Fernseher Gott anbeten, ist das ja auch schön für dich und Gott. Nicht runterfallen. Aber hey, kein Mensch sieht dann mehr, dass es noch Gläubige gibt. Wir müssen schon in die Kirchen gehen. Und ich habe ernstlich schon überlegt, ob wir nicht auch läuten lassen könnten im ICF, also mit Lautsprecher so, eine Glocken läuten. Das ist nicht so dumm, dass es noch läutet in Deutschland. Versteht ihr? Dann hören die Menschen noch, dass Menschen in den Gottesdienst kommen, so zwischen 9.30 Uhr und 11 Uhr. Da läutet es in den deutschen Städten. Ich wäre nicht dagegen, auch wenn es in der Regel Kirchen sind, wo ich nicht immer auch begeistert bin von dem, was dann dort am Ende erzählt wird über Jesus. Aber lasst es läuten, Leute. Am Sonntagmorgen. Also kommt, steht auf, kommt zum Gottesdienst, zeigt den anderen. Wer soll es denn sonst tun? Außer uns. Zu sagen, da gibt es einen Gott in meinem Leben und den bete ich an. Ein Bibelvers dazu, da steht, also gibt es viele natürlich, Offenbarung 4. Dich, unseren Gott und Herrn, preisen, beten wir an. Du allein bist würdig, Ehre und Ruhm zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden, denn du hast alles erschaffen. Nach deinem Willen entstand die Welt und alles, was auf ihr lebt. In London gab es viele oder gibt es immer noch viele große anglikanische Kirchen, die sowas von leer sind. Und dann hat Nicky Gamble, das ist der Alpha-Kurs erfunden hat, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ein Pfarrer der anglikanischen Kirche, angefangen mit Alpha, mit dieser Alpha-Bewegung. Es sind viele tausende Menschen zum Glauben gekommen, allein in London, durch seine Holy Trinity, Brompton, whatever Church. Und dann hat er gesagt, come on, wir machen es eben nicht, da gehen ins Gewerbegebiet wie ICF und die meisten. Ihr seid ja noch eine Gemeinde mitten in der Stadt, gell, das ist cool. Das ist wirklich cool. Die meisten sind ja fernab draußen, es kriegt gar kein Mensch mit, wenn wir uns versammeln. Gell? Aber Niki hat gesagt, come on, wir machen diese Kirchen wieder voll. Fragt mich nicht, ich habe ihn gefragt, was das kostet, so eine alte Kirche so zu renovieren, dass du warm hast, dass Büros im Schiff Platz haben, links und rechts, mit Glasfassade und Fußbodenheizung. Ab 7,5 Millionen fängt das an, so eine Renovierung von einer Kirche. Aber er hat es gemacht und wisst ihr, was die Leute denken? Die Leute denken, wenn sie an einer leeren Kirche vorbeilaufen, wo am Sonntagmorgen fast niemand hingeht, dass das ein Palast ist, nur der König scheint tot zu sein. Es ist keiner mehr da. Der Palast steht noch, aber ein leerer Palast ist ein Zeichen dafür, dass es keinen König mehr gibt. Und seit Niki diese alte Kirche mitten in London, und inzwischen sind es schon drei, wiederbelebt hat, seit wieder Menschen sagen, we are church und wir treffen uns da, seither sagen die Leute nicht mehr, der König ist tot, sondern sie sagen, da lebt was in dieser Kirche. Der König lebt. Und er lebt für viele Menschen nur deswegen, weil sie ihn ja noch nicht persönlich kennen, weil ihr da seid, die Church, die Kirche, weil ihr euch versammelt und mit eurem Leben zeigt, dass ihr an ihn glaubt. Deswegen versammeln wir uns. Zweitens, wir versammeln uns auch, um Gemeinschaft zu haben. Und damit meine ich nicht nur so eine oberflächliche Gemeinschaft, wie wir sie am Anfang haben, immer so, wenn man sich so trifft, ja, schön, dass du da bist, und man weiß eigentlich gar nicht, ob man es wirklich schön, man sagt sich so vieles, nein, ich meine jetzt, das ist auch schön, gell? Also sagt immer weiter, schön, dass du da bist, das ist nicht falsch. Aber was ich meine, diese Gemeinschaft, die wir hier haben, ist nicht nur eine geistliche Gemeinschaft, sondern das, was wir nach oben haben mit Gott, verbindet uns auch untereinander. Und es wäre unglaublich anziehend, wenn wir nicht so eine nur zum Schein heilige Gemeinschaft wären. Und wisst ihr, wie man aufhört, scheinheilig zu sein? Indem man den Schein einfach wegnimmt und ehrlich ist miteinander. So wie vielleicht in der Kleingruppe, wenn es gut läuft. Aber macht einander doch nichts vor. Wisst ihr, wie schnell der Heilige Geist weg ist? Da kannst du 16 Lobpreislieder hintereinander singen, wenn wir uns was vormachen. Und wisst ihr, wie schnell der Heilige Geist da ist nach nur einem Lobpreislied, wenn nur einer dasteht und ehrlich seine Sünden bekennt und ehrlich ist auch mit dem, was ihm nicht gelingt und sagt, ja, ich wäre auch gern hier, aber wenn ich ehrlich bin, stehe ich hier. Das ist der Anfang von Veränderung. Und da ist der Heilige Geist sowas von schnell da. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon aufgefallen ist. Wenn wir ehrlich werden voreinander, ist seine Präsenz viel schneller da und viel intensiver da, als wenn wir 16 Lobpreislieder hintereinander singen, aber keiner sagt, wie es wirklich aussieht. Also, so eine Gemeinschaft meine ich. Die Bibel sagt mal, an eurer Liebe, und damit meint sie euch, die ihr euch wirklich kennt und trotzdem liebt, an eurer Liebe wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jüngerinnen und Jünger seid. Es ist so einfach, das Patenkind in Afrika zu lieben, weil das ist weit weg. Aber wenn man so nebeneinander in einer Kirche ist, über Jahrzehnte, und ich sehe hier Menschen, nicht nur dich, die über Jahrzehnte hier sind, und dann kennt man sich ja richtig, gell? Dann ist ja so auch eine gewisse Oberflächenromantik auch mal irgendwann vorbei, gell? Und wenn man dann da durchgegangen ist und manchen Chaos-Tunnel miteinander durchschritten hat und sich trotzdem noch liebt, Leute, das ist eine Liebe, wo die anderen sagen, hey, die müssen etwas haben, was andere nicht haben. Und das ist Jesus zwischen uns. Sonst wären wir doch nicht mehr hier. Sonst hätten wir doch auch gesagt, wow, hab's versucht, aber ist nicht so toll mit Kirche und so, mit Gemeinschaft, funktioniert nicht. Hab kein idealistisches Bild von Gemeinschaft, aber das muss ich den Älteren unter euch nicht sagen, eher den Jüngeren. Sucht die Gemeinschaft, lebt sie, aber wisst, ihr werdet als zerbrochene Menschen aufeinander knallen. Wisst ihr, was passiert ist bei diesem Trailer? Haben wir ihn aufgenommen, dann haben wir ihn zum ersten Mal gezeigt und dann gab es gleich Ärger. Weil ich war nicht drauf. Da habe ich gesagt, du warst an dem Sonntag auch nicht da. Bäm. Aber hat nichts gebracht. Gell? So ist Kirche auch. Das wirkt dann so schön hier, gell? Aber das ist so ein bisschen Background vom ICF jetzt. Da müsst ihr jetzt nicht jedem erzählen, dass ich euch das erzählt habe. Drittens, warum versammeln wir uns? Kirche ist der Ort, wo der Glaube überliefert wird. Auch das ist wichtig, Leute. Hier ist der Ort, wo Glaube von Generationen zu Generationen überliefert wird. Gäbe es keine Kinderkirche, keine Jugendarbeit, keine Gottesdienste, keine christlichen Freizeiten und Camps, gäbe es keine Veranstaltungen und keine Konferenzen. Leute, das gäbe keinen christlichen Glauben mehr. Weil der Glaube kommt aus dem Hören. Und wenn keiner mehr über den Glauben spricht und ihn vermittelt, dann gibt es auch irgendwann keinen Glauben mehr. Kirche ist wichtig, wir versammeln uns auch, weil hier der Glaube weitergegeben wird. Und da hat die Kirche einen ganz besonderen Auftrag drin. Je weniger, hat mal ein Theologe gesagt, ich habe euch gleich auch noch sein Zitat, je weniger die Eltern die Gemeinschaft in der Kirche leben, desto mehr sinkt der Glaube auch in der nächsten Generation. Ein eindeutig statistischer Trend. Ich sage, das ist ein Zitat von Thorsten Dietz. Das heißt, je weniger eine Familie in die Kirche und in die Gemeinde eingebunden ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass die Kinder den christlichen Glauben übernehmen. Das ist empirisch, wissenschaftlich nachgewiesen. Die Weitergabe des Glaubens an die nächste Generation hängt wesentlich daran, ob junge Menschen den christlichen Glauben auch in einer gelebten Form vor Augen haben oder nicht. Da steht nicht, ob junge Menschen sehen, dass ihr Älteren alles immer perfekt und richtig macht. Und nur dann werden sie den Glauben annehmen? Nein, da steht, dass es authentisch, ehrlich sein muss, was ihr lebt. Dass ihr Entschuldigung sagt, wenn ihr euch vertan habt, ihr Älteren. Das fasziniert eine jüngere Generation mehr, als wenn wir so zum Schein heilig sind oder nach außen sehr heilig sind und nach innen nicht. Aber wenn man es nicht erleben kann, dann wird man es nicht glauben. Und deswegen ist es so wichtig, dass es glaubhafte Gemeinschaften der Heiligen gibt, der Geheiligten, erinnert euch, so ganz normale Menschen wie wir. Und letztes, vierter Punkt, Kirche ist der Ort, wo mir geholfen wird. Auch das ist ein Grund, warum wir uns versammeln. Eine Missionarin, mit der wir schon lange zusammen sind, die sagt immer zu mir, oh Stefan, Church is a hospital. Und sie hat recht, Kirche ist ein Spital, Kirche ist ein Krankenhaus. Ich habe es euch vorhin schon gesagt, wer alles in dem Video drin ist, das siehst du den Leuten nicht an. Die sind sonntags alle gut angezogen und haben alle die Zähne geputzt, das ist keine Frage. Und du siehst das ihnen auch nicht an, in welchem Auto sie kommen, wie zerbrochen sie sind. Nein, nein, da kommen Menschen in wunderschönen Autos ins ICF und sind oft sehr zerbrochen. Das siehst du ihnen nicht an, aber sie sind da, auch weil sie Jesus brauchen. Wir sind krank von Sünde und brauchen Vergebung. Wir sind irgendwie alle gebrochene Menschen. Die Bibel sagt, es ist ein spannendes Thema in Römer 7, ich will eigentlich Gutes tun, sagt Paulus, und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber dennoch tue ich es. Wenn ich also immer wieder gegen meine eigene Absicht, gegen das, was ich eigentlich will, handle, dann ist doch eines klar. Nicht ich selbst bin es, der über mich bestimmt, sondern die in mir wohnende Sünde hat Macht über mich als Mensch. Wir tun also Dinge, die wir nicht wollen und lassen Dinge, die wir eigentlich tun wollen und machen sie dann nicht. Das ist echt eine Katastrophe, das ist echt ein Dilemma, aber es ist wahr. Wir sind nicht wirklich Herr über uns selbst und über die Macht der Sünde. Und diese Macht der Sünde, Leute, die kann nur durch Jesus Christus gebrochen werden. Aber wisst ihr wie? Nicht nur, indem ihr den Namen proklamiert und Lobpreislieder singt und wir im ICF. Nein, indem wir ehrlich unsere Sünden bekennen. Das bricht die Macht der Sünde. Also Sündenvergebung ist keine Proklamation, versteht ihr? Das ist keine Frömmigkeitsübung, das ist eine sehr demütige Übung. Aber wenn du demütig bist genug und du bekennst deine Sünden, und ich muss meine Sünden manchmal auch bekennen, auch vor meinen Gemeindegliedern, wenn ich Dinge getan habe aus einer falschen Motivation heraus, wenn ich zornig war, dann muss ich sagen, ja, und das schafft aber eine Veränderung. Nur wirklich Bekenntnis der Sünde schafft Veränderung. Menschen brauchen Jesus, den Heiland, glaubt's mir. Es ist wichtig auch, dass wir jetzt nicht denken, wir sind das Krankenhaus, gell, und ihr alle seid dann die Ärzte und Ärztinnen. Das wäre eine Überforderung. Wir sind ja auch Patienten, oder? Und auch er ist nicht der Oberarzt, gell? Nein, unsere Aufgabe ist es, wir wissen doch, wie der Arzt heißt, oder? Er heißt Jesus und unsere Aufgabe, wir sind nur die, die schon ein bisschen früher zum Arzt gekommen sind, wenn wir Christen sind. Und das sind wir ja. Also nicht jetzt denken, wir wären die Lösung. Hey, 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 wir sind auch immer noch Teil des Problems. Aber Jesus ist die Lösung und unsere Aufgabe ist es, Menschen so schnell wie möglich zu Jesus zu bringen. Wo der Arzt ist, da müssen die Menschen hin. Es gibt viele Geschichten in der Bibel, wo fromme Menschen, andere Menschen wie die Sünderin im Haus des Simeon davon abgehalten haben, zu Jesus zu kommen. Das war immer verkehrt. Wir müssen gucken, dass wir aus dem Weg gehen, wenn Menschen zu Jesus kommen. Das war übrigens die Predigt, die ich vor wie vielen Jahren auch immer hier gehalten habe. Geht aus dem Weg, wenn Menschen zu Jesus laufen wollen. Steht ihnen nicht im Weg. Stellt keine Konventionen auf. Ja, du musst aber erst einmal Nein, du musst gar nichts, um zu Jesus zu kommen, außer zu ihm zu kommen. Und das ist unsere Aufgabe, dass wir Menschen so schnell wie möglich zu Jesus bringen. Jetzt will ich noch etwas zum Thema Relevanz von Kirche sagen. Wir leben ja in einer Zeit, also dass wir miteinander überzeugt sind, sonst wäre ja nicht hier, dass Kirche Relevanz hat, das ist ja keine Frage. Wir sind ja auch so hochreligiöse, konservative Menschen, sage ich jetzt mal. Sorry für die Schublade. Aber im Moment treten ja wesentlich mehr Menschen in Deutschland aus Kirchen aus als ein. Das muss man jetzt auch mal sagen. Klar, mehr aus traditionellen und großen Kirchen, das hat sicher auch Gründe. Aber darüber hinaus, das ist nur in Europa so, gell? Darüber hinaus sieht die Welt ganz anders aus. Das muss man auch wissen. Und wisst ihr, wie viel größer die Welt ist als Europa? Also schon. Ja, wirklich viel größer. Aber geht mal nach Südamerika oder nach Afrika, nach Asien, da boomt das Christentum. Da ist etwas los, das können wir gar nicht nachvollziehen in Europa. Und das wissen hier viele sehr intelligent gebildete Pfarrerinnen und Pfarrer auch gar nicht. Besonders in China, in Indien, in muslimischen Staaten wächst die Kirche rasant im Untergrund. In China schätzen Religionssoziologen, ich habe da ein bisschen nachforschen lassen, das Wachstum inzwischen auf über 10% der Gesamtbevölkerung von China. Und wisst ihr, wie viele es Chinesen gibt? Alter! Und selbst die katholische Kirche wächst in Afrika. Habe ich auch nicht gewusst. Sie wächst. Mega. In den letzten 25 Jahren hat sich die katholische Kirche in Afrika verdoppelt. Ich glaube, Papst Franziskus, wenn der mal in den Himmel kommt, der sagt zum Reinhard Bonnke Danke. Ich weiß nicht, ob die alle katholisch geworden sind. Die durch Bonnke ist natürlich, hat auch mit Bevölkerungswachstum unter den Armen zu tun, keine Frage. Aber sie wächst. Die katholische Kirche wächst, nur halt nicht in Deutschland und nicht in Europa. Hier in Europa, im sogenannten christlichen Abendland, und da muss ich jetzt schon mal kurz das dazu sagen, weil es geht ja heute auch um die Frage, relevante Kirche. Wie geht relevante Kirche? Hier in Europa wächst die Kirche nicht, sondern sie schrumpft rein zahlenmäßig. Warum ist das so? Ich glaube, weil wir meinen, in Europa, es wäre besser, die Welt ohne Gott zu erklären, und wir halten uns dafür auch noch für besonders schlau. Alle wollen die Welt erklären, alle Menschen. Alle haben eine Weltanschauung. Aber wir in Europa, in der gebildeten Schicht, wir haben so eine Tendenz dazu, dass es anscheinend dumm ist, wenn man die Welt erklärt mit Gott im Mittelpunkt, und schlau ist, wenn man Gott rausradiert aus der Welterklärung. Ich bin mir nicht so sicher, wie schlau das ist, auch wenn es von sehr akademischen Menschen und gut gebildeten Menschen kommt. Also was meine ich damit? Wir meinen zum Beispiel, es wäre intelligent, wenn wir den Menschen und nicht mehr Gott zum Maß aller Dinge machen. Und das ist gut gemeint, versteht jetzt die Humanisten auch nicht falsch. Die wollen sagen, mit Gott als Maß aller Dinge, da tun sie, und das ist nicht unser Gott, aber der Allah-Gott im Iran, eben den Frauen auch vieles auferlegen, was besser wäre, sie würden das ihnen nicht auferlegen, also lasst uns das wegmachen mit Gott, weil dadurch werden Menschen unterdrückt. Also es gibt Orte, wo Religion missbraucht wird für politische Ziele und so, das meinen die, versteht ihr, wenn sie sagen, lasst uns Gott aus dem Mittelpunkt nehmen und Menschenrechte und humanistische Philosophie in den Mittelpunkt stellen, den Mensch zum Maß aller Dinge machen. Also es ist gut gemeint. Aber ich erlebe diesen ganzen Humanismus im Moment auch schon dahingehend, dass er religiöse, zumindest aber ideologische Tendenzen annimmt. Also das ist schon eine Religion geworden, fast wiederum, der Humanismus. Also das ist schon eine Spannung, oder? Wir meinen, wir brauchen keinen Gott, der uns sagt, was gut und was böse ist, das muss jeder selbst rausfinden. Ja, wir sehen aber auch, wohin es führt. Das ist nicht so einfach. Es gibt komplexe Themen auf dieser Welt, ethische Themen, wo es nicht einfach ist, wenn du sagst, das muss jeder selbst rausfinden. Weil je nach Erfahrung sind Menschen ja da, wo ganz woanders und sehr verschieden. Und wenn es dann nichts mehr gibt, was uns eint in Europa, was Werte und was Moral angeht, dann wird es auch nicht einfacher, wenn jeder einfach für sich selbst entscheidet, was gut und was böse ist. Und was gut und was böse ist, sieht man nicht in dem Moment, wo es geschieht, immer. Das ist das Problem. Sonst würden ja alle gleich sagen, ja, das war böse, das lassen wir. Und das war gut, das machen wir. Nein, du siehst es oft erst an den Früchten. Jetzt weiß ich ja aber nicht, wie das wird in 3 Jahren, weil ich lebe ja heute. Und deswegen muss ich mich heute in meinem Maßstab, was gut ist und was böse ist, auf etwas verlassen können, was nicht ich herausgefunden und erfunden habe. Und da habe ich, Stefan, beschlossen, das ist für mich der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und unsere Bibel. Weil darauf kann ich mich verlassen, weil sich schon Tausende auf das verlassen haben, über Jahrhunderte und über Jahrtausende. Wir brauchen etwas. Und wenn es nicht Gott ist, dann ist es etwas anderes, worauf wir uns verlassen und was wir anbeten. Und wir meinen, es wäre eine Errungenschaft, wenn wir den Gottesbezug aus der Präambel unserer Gesetzgebung oder Verfassung streichen. Wie dumm ist das denn? Also das ist nicht, dass wir uns da vielleicht einig sind, ist ja das eine. Aber ich verstehe auch intelligente Menschen nicht, die können doch denken. Die sehen doch, wohin es führt. Und was dieser Gottesbezug auch bewirkt hat in der Verfassung. Und wie viel Gutes auch aus diesem Gottesbezug gekommen ist an Menschenrechten. Die sind doch nicht vom Himmel gefallen, diese Menschenrechte, für die ich ja auch bin. Und jetzt ganz modern, kennt ihr das auch, wir dekonstruieren. Hat jemand schon mal gehört von dem Wort dekonstruieren, Dekonstruktion im Glauben? Das heißt, wenn Ist gerade unter jungen Erwachsenen, auch bei uns, eine ganz spannende Sache. Da hast du über Jahrzehnte etwas überliefert bekommen und dann hörst du vier Podcasts und dekonstruierst in einem Jahr deinen ganzen Glauben, den du über 10 Jahre überliefert bekommen hast. Und dann stehst du am Ende dieses Jahres da und sagst, ich kann nicht mehr glauben. Ja, logisch. Du hast ja auch alles auseinandergebaut. Jetzt, ich will das ernst nehmen, das sind natürlich spannende Fragen. Da merkst du auf einmal, da passt etwas nicht mehr zusammen. Ich habe doch immer geglaubt, so ist es und jetzt merke ich, so ist es gar nicht. Aber dann jetzt alles auseinanderzubauen. Ich hatte mal, haben wir das Bild von dem Balkenmeer da? Ich weiß gar nicht, ob ich euch das geschickt habe. Wisst ihr, was ein Balkenmeer ist? Also so ein Meer, wo so ein Mähbalken hat, wo man Gras mäht. Wir haben ja Pferde und ich muss mit dem öfter mähen. Und dieser Balkenmäher hatte mal ein Getriebeproblem und ich habe ja mal was Anständiges gelernt. Ich war Mechaniker, zumindest 3 Jahre Lehre. Und ich habe dann gesagt, ich baue das selber auseinander. Ich habe kein Geld, das jetzt reparieren zu lassen. Dann habe ich meinen Balkenmäher aufgeschraubt. Dann kam ein Freund zu mir und sagte, Steffen, hast du ein Handy? Und ich sage, ja, mach Bilder, bevor du es auseinanderbaust. Alles, detaillierte Bilder. Unterlagscheibe, Dichtungsring, Mutter. Damit du nachher weißt, in welcher Reihenfolge du es wieder zusammenbauen musst. Und ich wusste, als ich es zusammengebaut habe, warum er mir das gesagt hat, weil ich jetzt nicht mehr zusammengebracht. Also ich habe das Getriebe eingebaut und es war schwierig. Und ich habe es nur zusammenbekommen, weil ich Bilder gemacht habe. Hätte ich keine Bilder gemacht, wäre dieser Meer kaputt. Er hätte nicht mehr funktioniert. Und dann hätte ich mich wahrscheinlich aufgeregt und gesagt, blöder Balkenmäher. Nein, der hat doch bestimmt noch nie gemäht, dieser Balkenmäher. Gell, Sibylle, zu meiner Frau. Dieser Mäher war schon immer tot. Weil ich ihn nicht mehr zusammenkriege, gibt es den Mäher nicht mehr. Gibt es keine Balken mehr. So schlau ist das, was passiert, wenn wir dekonstruieren. Wir bauen etwas auseinander, von dem wir vorher gewusst haben, dass es mäht, über 10 Jahre, dass es funktioniert. Und nur weil wir es jetzt nicht mehr zusammenkriegen mit unserem Dekonstruktionswahn, deswegen denken wir, es hat noch nie gemäht, es hat noch nie funktioniert. Aber das stimmt nicht. Ich habe gemäht mit diesem Meer. Das Problem war meine Dekonstruktion und dass ich keine Bilder hatte. Warum erzähle ich euch das mit den Bildern? Leute, der Glaube ist nicht Einbildung. Der Glaube ist Abbildung. Das ist philosophisch entscheidend. Da gibt es Bilder von etwas, was andere gemacht haben, die sie uns zeigen können. Das ist das, was ich gemeint habe mit der Überlieferung. Da war einer dabei, als Jesus Christus von Nazareth geheilt hat und hat das abgebildet in Worten. Hätte er ein Handy gehabt, hätte er Bilder gemacht. Versteht ihr, das ist keine Einbildung, sondern eine Abbildung von etwas. Und glauben wir denn wirklich, dass Abermillionen Menschen auf diesem Planeten so ähnlich an Jesus Christus glauben würden, wenn wir ihn uns nur einbilden würden? Das ist sowas von unwahrscheinlich, unwahrscheinlicher geht es gar nicht. Also lasst euch von niemand sagen, das wäre alles Einbildung. Es ist Abbildung. Euer Glaube steht auf einem Fundament. Und manchmal hast du eine Krise im Glauben, ja, weil du es nicht mehr zusammenbringst, wie ich mit meinem Balken mehr. Dann brauchst du Bilder. Aber nicht diese Podcasts, die dir noch mehr helfen, alles zu dekonstruieren. Also überlegt auch, was ihr euch reinzieht. Wenn ich die falschen Bilder angeschaut hätte, dann wäre mein Meer heute tot. Und dein Glaube vielleicht auch. Also seid da vorsichtig. Also das ist schon wieder ein kleiner Ausflug. Ich werde nicht fertig, Janis. Aber ist auch wichtig, ein wichtiges Thema. Also, ich bringe das auch noch. Ein anderes Thema dieser ganzen Geschichte, wie wir uns versuchen, die Welt zu erklären ohne Gott, ist, dass wir die Identität von uns Menschen nicht mehr darin suchen, dass wir von Gott geliebte und gewollte Menschen sind. Das ist das Einzige, worauf du deine Identität sicher setzen kannst, sondern wir suchen sie in unserer Geschlechtlichkeit. Das ist so ein Wahnsinn. Also was meine ich damit? Männer meinen, sie müssten echte Männer sein und männlich sein. Ja, sag mir doch einmal, was ist männlich? Die werden komisch, die meisten, wenn sie versuchen, männlich zu sein. Und Frauen meinen, sie müssten nicht mehr nur einfach geliebte Menschen sein, sondern müssten, was weiß ich, Frauen sein, die besonders schön sind, die sich am Ende so anstrengen, schön zu sein, dass ihre Schönheit dabei fast verloren geht. Auch das ist Quatsch, wenn wir darauf unsere Identität setzen. Wir sind einfach geliebte Menschen. Manche Männer fühlen sich mehr als Frauen, ja, das gibt es. Und manche Frauen fühlen sich mehr als Männer, ja, das gibt es auch. Aber wir müssen doch nicht gleich eine Regel und eine Philosophie draus machen. Das kann man anschauen. Das sind auch Störungen, die da sind, die ich verstehen kann, die mit Entwicklungspsychologie zu tun haben. Ich weiß, das darf man so nicht überall sagen und auch nicht vor laufender Kamera, aber es ist halt so. Und manche definieren ihre Identität darin, dass sie hetero sind. Und manche, dass sie homo sind. Das ist der größte Schwachsinn. Das gibt es, heterosexuelle Menschen und homosexuelle Menschen, natürlich. Aber nimm nicht deine Identität daraus. Komm nicht in eine Welt und sag, ich bin Steffen und schwul. Das ist Quatsch. Du bist Steffen und ein geliebter Mensch. Das ist wichtig. Und das sollten wir uns auch merken, wenn es um Identität geht. Wir sind vor Gott nicht in erster Linie Frauen und Männer. Wir sind vor Gott nicht in erster Linie homo oder hetero, sondern wir sind vor Gott in erster Linie geliebte Menschen. Das ist der tiefe Grund unserer Identität. Und von dieser Identität aus dürfen wir dann werden, wozu uns Gott berufen hat. Und dass wir als Christen, die wir an die Bibel glauben, glauben, dass dann Männer zu Männern werden sollen und Frauen zu Frauen werden sollen, das müssen wir noch sagen dürfen, auch in der Zukunft. Wenn wir das nicht mehr sagen dürfen, dann leben wir nicht mehr in einer toleranten, rechtsstaatlichen Welt. Aber das Problem ist, und das müssen wir verstehen, dass Menschen alle nach Identität suchen. Aber wir suchen halt ohne Gott, wenn wir ihn wegradieren, an der falschen Stelle. Und wir werden unsere Identität nur darin finden, dass wir uns als von Gott geliebte Menschen verstehen. Und nicht in unserer Geschlechtlichkeit. Und darum ist nicht alles schlau, nur weil es von Universitäten kommt, was die Menschen gerade uns so glaubhaft machen. Seid da kritisch. Und viele Kirchen, darauf geht es jetzt hinaus, und dann komme ich auch bald zum Ende, meinen in Deutschland, sie müssten sich hier anpassen. Und sie müssten mit der Zeit gehen. Das Einzige, was aber passiert, ist, dass mit der Zeit die Leute gehen. Und deswegen schrumpfen die Kirchenleute. Weil die Menschen merken doch, dass Kirche gar keine Relevanz mehr hat. Für viele ist Klimaschutz eine neue Religion geworden oder Umweltschutz. Und dann merken sie natürlich mit der Zeit, die Menschen, die vorher zur Kirche gehört haben, dass das ja auch ohne Kirche ganz gut geht, Klimaschutz. Also da musst du nicht Christ sein. Das ist nicht die Kernbotschaft, die Kernnachricht von uns als Kirche. Und dann sagen sie, Kirche hat keine Relevanz mehr. Ich kann Klima auch ohne Gott schützen. Stimmt, kannst du. Du kannst ohne Gott und ohne Jesus Christus nicht jemanden finden, der dir deine Sünden vergibt. Das kannst du nicht. Aber Klimaschutz kannst du schon machen und vieles andere. Und deswegen, glaube ich, wird Kirche kraftlos, wenn wir unseren eigentlichen Auftrag verlieren. Und dass selbst säkulare Politiker der Kirche sagen in Deutschland, Kirche, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Macht nicht Politik, sondern predigt die Hoffnung, die wir brauchen. Kirche sei wieder Kirche, sagen säkulare Politiker zu der Landeskirche. Und auch zu manchen Freikirchen. Das ist nicht nur ein landeskirchliches Problem. Das ist schon was. Ne? Also Kirche wird mit der Zeit kraftlos, wenn wir versuchen, die Welt zu retten mit Menschen, die selbst noch verloren sind. Das geht nicht. Wir können die Welt nur retten mit Menschen, die selber da angefangen haben, wo ich meine Predigt angefangen habe. Die sagen, ich bin hier, weil ich Jesus Christus brauche. Weil ich glaube, dass er zur Vergebung meiner Sünden gestorben ist. Und wenn es nicht da beginnt, ist das ganze Christsein nur ein Versuch, moralisch besser zu leben. Und das wird scheitern. Aber wenn es so beginnt, dann wird die Kraft des Erlösers auch sichtbar. Und deswegen zum Schluss drei kurze Kennzeichen für relevante Kirchen. Erstens, relevante Kirchen haben immer Jesus Christus im Zentrum. Es gelingt relevanten Kirchen, das, was ich vorhin gesagt habe, dass wenn Menschen kommen, dass sie Jesus erleben. Und zwar Jesus, den Heiland, der für unsere Seele das ewige Seelenheil hat und uns Frieden und Ruhe schenkt. Jesus, den Retter, der uns rettet aus der Verlorenheit. Und Jesus, den Heiler, der unsere Wunden und unsere Verletzungen heilt. Zweitens, relevante Kirchen haben großen Respekt vor der Bibel. Ich habe überlegt, ob ich das Wort bibeltreu verwenden soll, aber ich sage es bewusst nicht. Natürlich meine ich das, aber was heißt denn eigentlich bibeltreu? Habt ihr das schon mal nachgedacht? Das ist nämlich gar nicht so einfach. Was ist bibeltreu? Bibeltreu ist für uns Freikirchen in Karlsruhe, dass man die Bibel so liest und so versteht, wie wir glauben, dass man sie zu lesen hat und zu verstehen hat. Punkt, wenn wir ehrlich sind. Das ist aber nicht unbedingt bibeltreu. Ich glaube schon, wir brauchen eine gute, intelligente Hermeneutik, also eine Sicht, wie man Texte auslegt. Deswegen finde ich es auch gut, hast du nicht gesagt, du willst auch noch ein bisschen zum Pastor dich ausbilden lassen, dass du dann Pastor Janis und nicht der Pastoralreferent, weil das auch Ausbildung ist. Mir hat meine Ausbildung gut getan. Ich war froh, dass ich gelesen habe und heute schaue. Weißt du, wenn du einfach die Bibel nur wörtlich nimmst, ja, da, wo sind denn dann die Männer, die heute mit Kopfbedeckung beten und so weiter und die alle heilige Hände heben? Und wo sind die, die jeden Tag ein Gläschen Wein um ihres Magens willen trinken? Das steht alles in der Bibel und das tun wir ja auch nicht. Warum nicht? Weil wir sagen, naja, man muss schon ein bisschen unterscheiden zwischen dem, was damals Sitte und Kultur war und was heute nicht mehr so Sitte und Kultur ist. Und das sind spannende Fragen. Und da müssen wir schon genau hinschauen und Textgattungen unterscheiden. Also bibeltreu ist gar nicht so einfach, wie wir denken. Man muss schon eine gute, auch überlegte Art und Weise haben, wie man die Bibel auslegt. Aber es ist auch nicht alles beliebig. Das muss man auch mal sagen. Auch nicht für Theologen einer anderen Kirche. Ja, es stimmt, jeder liest die Bibel durch seine eigene Brille, aber es gibt auch Brillen, da kommst du zu Ergebnissen, die sind einfach daneben. Die haben nicht mehr mit dem zu tun, was die Bibel eigentlich vermittelt. Leute, es gibt eine Schöpfungsordnung Gottes. Die kannst du nicht einfach in alle Richtungen verbiegen. Es gibt eine biblisch begründete Christologie, eine Lehre über Jesus Christus. Und auch eine biblisch begründete Lehre darüber, was Menschen und wie Menschen selig werden und gerettet werden. Da kannst du nicht an allem schrauben und sagen, sehe ich anders, weil ich habe andere Brille auf. Nein, da gibt es Konsense, die weltweit in allen Kirchen überliefert sind, die übrigens nur meistens in deutschen und europäischen Kirchen sehr anders gesehen werden. Die ganze Welt versteht uns nicht mehr. Und mit ganzer Welt meine ich auch die orthodoxe Kirche und viele andere, die sind viel gläubiger. Auch viele Katholiken sind viel gläubiger als unsere evangelische Landeskirche in Deutschland. Also, da gibt es schon einen Halt, okay? Aber es ist wichtig, wer die Bibel einfach unterordnet und sagt, ich stehe über der Bibel, wird keine relevante Kirche sein. Es wird Kraft verloren gehen. Und drittens und letztes, relevante Kirchen verkündigen ein kraftvolles Evangelium. Wenn Menschen nicht mehr verändert werden in der Gemeinde, dann müssen wir umkehren, dann stimmt etwas nicht mehr. Das Evangelium verändert uns zuerst und dann unsere Welt. Wir sollen Jesus Christus ähnlicher werden. Nicht zum Schein, sondern wirklich. Und das ist schon ein Anspruch. Aber wenn wir uns als Kirche an Jesus festmachen und so predigen, dass es in die Lebensbereiche auch hineingeht, dann wird Folgendes passieren. Menschen werden zum Glauben an Jesus finden. Sie werden sich taufen lassen als Erwachsene. Sie werden hineingeboren in eine neue Familie, die sich Kirche nennt und die überall auf dieser Welt unter ganz verschiedenen Labels übrigens zu finden ist. Und zu dieser Kirche gehören wir nicht in erster Linie, weil wir diese Kirche für die beste halten, weil der Worship so geil ist oder die Kultur oder der Pastor oder whatever. Nein, wir gehören zu dieser Kirche in erster Linie, weil wir den gleichen Vater haben. Punkt. So einfach ist das eigentlich. Gleicher Vater. Und ob es dir gefällt oder nicht, die anderen sind dann alle deine Schwestern und Brüder. Und das Logo und der Name unserer Familie ist zweitrangig. Ob katholisch, evangelisch, ob BFP oder FEG, ist dann zweitrangig, Leute. Wenn das stimmt, dann findest du diese Gläubigen in allen Kirchen. Dadurch ist nicht die ganze Kirche gerechtfertigt in allem, was sie dann verzapft und macht und tut, aber du findest diese Gläubigen überall. Und es ist nicht so sehr am Logo entscheidend, ob eine Gemeinde wächst. Der Gläubige gehört aber in die Gemeinschaft der Gläubigen. Glaube ist keine Privatsache. Wenn man glaubt, ist man Teil einer lokalen Ortsgemeinde, Leute. Also es ist kein so ein Ding zwischen dir und deinem Computer oder deinem stillen Kämmerlein. Und in dieser Familie werden wir dann lernen, uns am Tisch dieser Familie zu ernähren. Und jetzt kommt etwas. Also wir brauchen natürlich auch Futter. Also man kann ja nur wachsen, wenn man auch was zu essen kriegt in seiner Kirche. Da muss ich mir, glaube ich, um euch keine Sorgen machen. Aber wenn du feststellst jetzt natürlich, dass du in deiner Kirche immer ein leerer Kühlschrank ist und du nichts zu essen bekommst, dann kann es schon auch mal sein, dass man sagen muss, ich muss die Kirche verlassen und dahin gehen, wo es was zu futtern gibt. Das ist der Grund, warum viele Menschen schon aus anderen Kirchen auch zu uns als Freikirchen gekommen sind. Aber, lass mich das auch noch sagen, wenn es mal was zu beißen gibt in deiner Kirche oder zu verdauen, was nicht so leicht runtergeht, Das ist noch kein Grund, wegzulaufen und die Kirche zu wechseln. Dann beiß, verdaue, bleib da, setz dich auseinander. Also nicht gleich weglaufen, wenn das Brot mal ein bisschen härter ist. Okay, jetzt machen wir Schluss. Vor 20 Jahren, ihr Lieben, oder 23 Jahren, waren Sibylle und ich zu Gast auf einem Kongress, der nannte sich Willow Creek Kongress. Ich weiß nicht, die Eltern von euch waren vielleicht auch da oder haben davon gehört. Und da hat Bill Heibels gesprochen von einer Kirche, die wie ein Traum war für uns. Eine Kirche, wo Menschen unterschiedlicher Art und Weise zusammengefunden haben, die immer so war, dass man Gäste und Freunde mitbringen konnte. Das hat uns so fasziniert. Er hat erzählt, wie er selber einen Freund 8 Jahre lang eingeladen hat. Die letzten 3 Jahre lang ist er dann gekommen und kurz vor Weihnachten hat er sich auch bekehrt zu Jesus Christus, dieser Freund. Und das alles hat diese Kirche bewirkt. Und am Ende dieses Kongresses, wir haben viel geweint auf diesem Kongress, weil wir so berührt waren, hat er uns alle gefragt, 5000 Menschen in der Europahalle, wer möchte mit mir aufstehen und sagen, we are church, wir sind diese Kirche. Wir möchten mitbauen an dieser Kirche, an einer Kirche, die Jesus Christus im Zentrum hat, die weiß, wer der Arzt ist, nämlich nicht wir, sondern Jesus, und die Menschen zu diesem Arzt bringt. Und was er dann sonst noch macht, darüber könnt ihr von mir aus sogar streiten, aber das ist unbestreitbar. Das ist das Zentrum. Wenn Evangelisation nicht das Zentrum ist in einer Kirche, dann liegen wir neben dem Auftrag. Und wisst ihr, warum wir Jüngerschaft machen? Damit wir bessere Evangelisten werden, Donnerwetter. Sonst wegen gar nichts. Wir sollen doch nicht immer frömmer werden und dann einen riesenfrommen Bauch uns anessen. Nein, wir trainieren die Leute, damit das, worum es Jesus geht, noch besser läuft. Damit wir mehr Vollmacht haben. Damit wir mehr bezeugen können. Mehr zu sagen haben. Und damals hat Bill Heibels gefragt, wer aufstehen möchte, der soll jetzt aufstehen. Und wir sind mit tausenden anderen aufgestanden, meine Frau und ich. Und für uns war das der Anfang eines neuen Lebens. Wir haben sehr viel hinter uns gelassen. Wir wussten damals noch nicht, was wir alles hinter uns lassen werden. Aber wir wussten, es wird sich etwas verändern. Wir wussten, wir möchten für diese Kirche unser Leben geben. Und das geht hauptamtlich und ehrenamtlich. Meine Frau hat das lange ehrenamtlich gemacht. Und ich möchte euch heute fragen, Agape-Gemeinde, ob ihr nicht euch einfach ermutigen lasst, noch einmal, dass ich euch fragen darf, wer möchte heute Morgen aufstehen? Ich will dann gleich mit uns beten. Wer möchte aufstehen und mit seinem Aufstehen einfach sagen, hier bin ich, Jesus, sende mich. Hier bin ich, Jesus, gebrauche mich. Gebrauche mich in dieser meiner Kirche, dass ich Teil dieses Prozesses werde, Teil dieses Auftrags werde. Zeige mir, wo mein Platz ist. Dazu möchte ich euch einladen und jetzt die Gelegenheit geben, dass wir miteinander aufstehen und einfach sagen, mit meinem Aufstehen möchte ich sagen, here am I, hier bin ich, sende mich, Jesus. Und ich bete jetzt für euch alle im Namen von Jesus Christus, dass von diesem Moment aus etwas passiert in deinem Leben, was einen Unterschied macht. Einen Unterschied macht zu vorher. In der Qualität deines Dienstes, in der Art in der Leidenschaft deiner Hingabe. Ich bete, dass Gott dich führt und leitet schon in den nächsten Wochen und dir noch einmal deutlich zeigt, wo dein Platz ist in diesem Krankenhaus hier. Und dass auch du zu denen gehörst, zu diesen vielen Pflegerinnen und Pfleger der Kranken, die Menschen zu Jesus bringen, zum Arzt, dorthin bringen, wo er verkündigt wird, wo er erlebt werden kann. Und ich spreche aus über euch als Gemeinde, dass Jesus Christus bei euch ist, bis ans Ende der Welt, wenn er diesem Auftrag euch verpflichtet, weil es so in der Bibel steht, im Missionsbefehl. In Jesu Namen. Amen.